HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Wir kommen nun zu einem Krimi-Hörbuch. Es ist ein Krimi von Christoph Weigold und der ist als Krimi-Autor bislang unbekannt. Dorothee Meyer-Karweg, wer ist der Autor?
Ja, er wurde 1966 geboren und schrieb bislang Theaterstücke, war 3 Jahre lang auch fester Autor der Harald-Schmidt-Show und seit 2000, also seit dem Jahr 2000, ist er freier Drehbuchautor für Film und Fernsehen und er lebt in München.
Dies ist sein erster Krimi. Er spielt in Hollywood Anfang der 1920er Jahre. Um was geht es da?
Ja, der Krimi spielt zu den Anfängen der Filmindustrie, also in der Stummfilmzeit. Und im Mittelpunkt steht Hardy Engel. Der heißt eigentlich Reinhard Engel und kommt aus Deutschland. Er ist Schauspieler, aber weitgehend erfolglos. Und er schlägt sich daher mehr schlecht als recht auch als Privatdetektiv durch. Und in dieser Funktion bekommt er eines Tages einen Auftrag von einer sehr hübschen jungen Frau, Pepper genannt. Die beiden werden dann später auch ein Liebespaar, wie es sich für einen anständigen Krimi gehört. Und Hardy Engel soll dann Virginia Rappe suchen, angeblich die Freundin von dieser Pepper. Hardy Engel vermutet diese Virginia bald in San Francisco und das passt Hardy ganz gut, da er dorthin soll. Er soll nämlich dem Stummfilmstar Fatty Arbuckle im Auftrag von dessen Filmstudio Koks bringen. Arbuckle ist abhängig und eben auch solche Dienste nimmt Hardy an, der ja irgendwie sein Geld verdienen muss. Und als er dann im Hotel diesem Arbuckle das Päckchen übergeben soll, macht Arbuckle gerade eine große Party mit vielen Männern und noch mehr Frauen.
Eine der Frauen war vollkommen nackt und wurde jetzt von mehreren Leuten aus einem Zimmer auf den Flur getragen. Niemand machte sich die Mühe, ihre Blöße zu bedecken. Sie hatte tolle Kurven. Der bordeauxrote Riese übernahm sie und trug sie auf seinen Armen, als wäre sie eine Kinderpuppe. Sie war vollkommen weggetreten. Es roch nach Kotze. Eine ältere Frau, sie war mindestens 40, in einem Pyjama eilte ihr nach. Hinter ihr kam Fatty Arbuckle aus der Tür. Er trug einen goldenen Morgenmantel aus Seide, darunter einen hellblauen Schlafanzug. Er nahm so viel Platz ein wie 3 Männer. Ein Naturereignis, wie immer, mit einer erstaunlich hohen Stimme.
»Sorgt dafür, dass sie nicht mehr so viel Lärm macht, verstanden?«
sagte er verwaschen und schwenkte eine Ginflasche. Er war stark angetrunken, schien sich aber weitgehend unter Kontrolle zu haben. Alle verstummten und sahen ihn an. Der große Star, ihr Gastgeber, hatte schlechte Laune, das konnten sie nicht ignorieren. Irgendeine Laus war ihm über die Leber gekrochen. Vermutlich war die Frau die Laus gewesen. Das weltbekannte Gesicht mit dem Doppelkinn war stark gerötet. Er war dicker, als ich ihn vom letzten Jahr in Erinnerung hatte. Seine Augen schienen noch mehr hinter den gepolsterten Backen zu verschwinden. Er trug Pantoffeln mit goldenen Troddeln und seinem Monogramm R.A., Roscoe Arbuckle. Er hob die Flasche zum Mund, und als er sah, dass sie leer war, warf er sie zur Seite und sie rollte über den Teppichboden. Der Riese mit der hübschen Nackten kam jetzt direkt an mir vorbei. Sie stöhnte leise auf und murmelte,
»Er hat mir wehgetan. Es tut so weh.«
Ihr Gesicht war sehr blass, von dunklen Locken umrahmt. Es war Virginia Rappe, die Frau, die ich für Pepper suchen sollte.
Tja, irgendwann zu spät wird diese Virginia dann ins Krankenhaus gebracht und stirbt dort an inneren Verletzungen und an Sepsis. Ja, und der Verdacht steht im Raum, dass dieser Fatty Arbuckle sie mit einer Ginflasche vergewaltigt hat und dabei die verheerenden Verletzungen verursacht hat.
Das klingt ziemlich abstoßend, schrecklich. Wie kommt man denn auf so eine Geschichte?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber das Ganze beruht auf realen Ereignissen. Es gab tatsächlich diesen Fatty Arbuckle, eigentlich eben Roscoe Arbuckle. Das war ein US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur und er war einer der Stars der Stummfilmzeit. Und der wurde 1921 tatsächlich angeklagt, am Tod der jungen Schauspielerin Virginia Rappe schuld zu sein. Arbuckle wurde letztendlich freigesprochen, aber sein Ruf und seine Karriere waren dann ruiniert. Und Christoph Weigold, der Autor dieses Krimis, greift diesen Fall dann auf. Und er beschreibt anhand dieses Falles dann die ganze damalige Filmindustrie als sehr korruptes, moralisch verkommenes System. und verwendet sehr oft die realen Namen von Studios und deren Bossen. Aber es gibt dann natürlich auch ein paar fiktive Elemente, eben zum Beispiel den Mann, der nicht mitspielt. Und das ist eben der Privatdetektiv Hardy Engel, der immer mehr auch zum moralischen Engel wird. Und er macht sich nun auf die Suche nach der Wahrheit im Fall Virginia und sucht beispielsweise den Arzt auf, der Abtreibung bei Virginia vornehmen sollte. Dieser Arzt hatte seine Zulassung verloren, aber zu ihm gehen weiterhin viele Schauspieler, wenn sie besondere Probleme haben, wenn sie eine Abtreibung brauchen, wenn sie einen Entzug machen müssen oder wenn sie im Gegenteil Drogen brauchen. Spätabends kommt also Hardy Engel am Haus des Arztes hoch oben in den Bergen an. Er schleicht sich ums Haus und sieht in ein erleuchtetes Zimmer.
In einem Behandlungszimmer sah ich zwei Männer. Beide trugen Anzüge. Der eine stand mit dem Rücken zu mir und trug einen grauen Hut und einen Anzug in Blau mit weißen großen Karos. Er war über den anderen gebeugt, den er auf eine Krankenliege hinunterdrückte, einen schwarzhaarigen Mitfünfziger in einem dunklen Anzug mit graumelierten Schläfen und vielen Falten. Neben ihnen auf einem Tischchen stand eine leere braune Flasche King's Gin. Beste Ware aus Großbritannien, ausgefallener Geschmack, dachte ich instinktiv. Das Gesicht des Mannes auf der Liege war angstverzerrt. Sein linker Ärmel war hochgerollt und der Oberarm abgebunden, und der Mann in Karo, offenbar der Doktor, war eben dabei, ihm eine große Spritze in den Unterarm zu geben. Ich sah wie gebannt hinein. Erst jetzt bemerkte ich, dass der auf der Liege an den Handgelenken festgebunden war. Er wirkte nun regelrecht hysterisch, zerrte an seinen Fesseln, doch der andere hielt ihn fest, und er war viel größer und stärker. Ich konnte ihn nur von hinten sehen. Er drückte ihm den Inhalt der Spritze langsam in den Arm. Der Ältere erschlaffte allmählich und wehrte sich nicht mehr. Er sah den anderen jetzt nur noch mit weit aufgerissenen, ängstlichen Augen an. Es war eindeutig Todesangst. Es sah aus, als würde der Doktor ihn umbringen.
Ja, da vertut sich Hardy dann aber, denn nicht der Arzt bringt jemanden um, sondern der Arzt selbst wird umgebracht, und zwar mit einer Überdosis Heroin. Und zwar auch deswegen, weil er zu viel über diese Virginia gewusst hat. Hardy selbst bekommt dann eins über den Kopf von eben diesem Mörder und überlebt natürlich, gerät aber dann selber auch in den Verdacht, den Arzt umgebracht zu haben. Er flieht dann vor der Polizei und versucht aber trotzdem auch den Fall aufzuklären und findet dann den Täter letztendlich auch, der für beide Tode verantwortlich ist. Das wiederum ist anders als in der Realität, wo man nie genau erfuhr, wie Virginia zu Tode kam. In der Realität führte dieser Riesenskandal dann dazu, dass sich die Filmstudios einer freiwilligen Selbstkontrolle unterwarfen, die die Moral in Hollywood-Filmen und überhaupt in gesamten Hollywood überwachen sollte. Das hat nicht viel genutzt, wie wir an der heutigen Affäre um Harvey Weinstein erleben.
Also schon ein besonderer Krimi. Realität und Fiktion mischen sich hier in diesem Hörbuch. Wie gefällt Ihnen diese Mischung?
Ja, also positiv finde ich, dass die Situation, das Leben im damaligen Hollywood, sogar die Architektur sehr genau recherchiert wurde. So hat man zumindest das Gefühl, man fühlt sich hervorragend in die damalige Zeit versetzt. Spannend ist das Ganze auch. Der Plot ist zwar ein bisschen kompliziert, also nicht unbedingt für eine Autofahrt geeignet, um es da zu hören, aber zu Hause kommt man da sehr gut mit. Probleme habe ich allerdings mit dieser Mischung aus Realität und Fiktion. Ich frage mich nämlich, warum musste man unbedingt reale Namen verwenden? Also Fatty Arbuckle ist tot, Virginia Rappe sowieso, aber trotzdem, sie werden ja nicht nur positiv geschildert, sondern Ihnen und vielen anderen dann auch, die auch im Klarnamen genannt werden, werden kriminelle Handlungen unterstellt. Und man kann als Leser bzw. Hörer eben nicht unterscheiden, was hat sich der Autor da ausgedacht und was nicht. Und ja, ich finde eben, da sollte der Schutz der Persönlichkeit im Vordergrund stehen. Ich finde, die Geschichte hätte auch ganz wunderbar mit erfundenen Namen funktioniert.
Ja, da hätte man mehr abstrahieren können.
Ja.
Zu einem guten Hörbuch gehört auch ein guter Interpret. Und das ist in diesem Fall Uwe Teschner. Uwe Teschner arbeitet ja seit Jahren als Sprecher. Er hat schon viele Hörbücher eingelesen. Und er macht außerdem bei Hörspielen mit, macht Voice-Over für Radio und Fernsehen und ist Synchronsprecher. Wie finden Sie ihn hier? Wir haben ihn ja zweimal gehört. Macht er seine Sache gut?
Ja, ich finde schon. Also erstens hat er so einen untertönigen Brummton und der passt sehr gut für solche Krimis. Und dann schlüpft er auch hervorragend in die Rolle von diesem Hardy Engel. Der klingt so ein bisschen, ja, ironisch, süffisant, so ein bisschen abgehoben. Ich kann alles, was dann nicht immer stimmt. Und er schlüpft auch in andere Personen sehr gut. Er kann sehr gut Pausen setzen, die Sprechgeschwindigkeit verlangsamen oder anziehen. Und allein durch solche Kleinigkeiten, also die wie Kleinigkeiten wirken, sehr viel Spannung erzeugen. Also ich habe ihn sehr gern gehört.
Man braucht ja auch ein bisschen Durchhaltevermögen beim Hören, denn immerhin sind es 2 MP3-CDs und 15 Stunden oder fast 16 Stunden Hörzeit. Ich fasse nochmal zusammen. Der Mann, der nicht mitspielt, von Christoph Weigold, Hollywood 1921, Hardy Engels erster Fall, mit dem Sprecher Uwe Teschner. Wie gesagt, 2 MP3-CDs, 22 Euro kostet dieses Hörbuch und erschienen ist es im Verlag DAV, der Audioverlag. Der zweite Krimi ist übrigens schon angekündigt. Er heißt Der blutrote Teppich, Hollywood 1922, Hardy Engels zweiter Fall. Und er soll im April 1919 als Buch und als Hörbuch erscheinen.